Guten Morgen. Ich möchte zunächst mich an dieser Stelle bedanken bei dir, Daniel, für das herzliche Willkommen und für die Einladung und damit auch für das entgegengebrachte Vertrauen zum Dienst unserer Person. Ich erachte das nicht als selbstverständlich, eingeladen zu sein oder was beim Propheten einlädt. Da gibt es ja auch vieles, was da gesagt und getan wird oder gesagt wird, was nicht immer dienlich ist, dass das Prophetische so wächst und so vorhanden ist, wie Gott es eigentlich möchte. Ich möchte den Persönlichkeiten heute Morgen, die hier sind, kurz erläutern, was passieren kann. Ich weiß nicht, ob es so passiert, aber es kann so passieren. Ich bin immer achtsam auf die Führung des Heiligen Geistes in Versammlungen, egal in welcher Form und Art sie sind, dass ich inspirativ vom Heiligen Geist zu Persönlichkeiten im Saal geleitet werde, denen ich ein prophetisches Wort weitergebe. Ich sehe alle Personen, die da sind, aber auf einmal liegt der Fokus des Heiligen Geistes auf eine Person. Obwohl ich die anderen sehe, sehe ich eine Person besonders. Und dann weiß ich, auf diese Person hinzugehen und ein prophetisches Wort weiterzugeben. Und ich sage auch an dieser Stelle, um das zu verstehen, damit niemand in Furcht aufkommt und sagt, was wird mir hier noch widerfahren. Der Heilige Geist wird nie jemanden öffentlich ansprechen, wenn diese Person nur ein Gedanke hat, wie peinlich ist mir die Situation, möge der Boden sich unter mir öffnen und ich verschwinden. Das macht Gott nicht. Gott kennt jeden Einzelnen auch heute Morgen hier. Und er weiß ja ganz genau, wie er zu gehen hat und wie er zu führen hat. Und ich rechne jederzeit mit den prophetischen Reden und Wirken des Heiligen Geistes. Ich möchte das nur so sagen, nicht, dass jemand verwundert ist und sagt, was macht er jetzt hier, wo ich so, redet er jemanden so persönlich an. Ich bin achtsam, sonst wäre das, weil das auch meine Berufung ist. Ich werde meiner Berufung, meiner Aufgabe, die Gott mir geschenkt hat, nicht untreu werden. Und so ist damit zu rechnen. Aber ob es passiert, weiß der Herr alleine. Er weiß auch, in welcher Anzahl das passiert. Wenn ich in den Seminaren bin, dann erkläre ich immer, wie ist das prophetische Wirken Gottes zu verstehen. Gott möchte nicht, dass du enttäuscht wirst durch dieses Gabenträger und dieses Gabenträgerinnen, sondern Enttäuschungen entstehen da, weil wir Vorstellungen haben, wie es denn auszusehen hat, dass Gott gegenwärtig ist, beziehungsweise wie Dienste dann glaubwürdig sind. Meistens geht es dann eher darum, so, wenn sie unseren Erwartungen gemäß erfüllen, dann sind sie nachvollziehbar glaubwürdig. Aber wir müssen lernen, dass Gott unterschiedlich ist. Er arbeitet mit unterschiedlichen Persönlichkeiten, er arbeitet mit dir, er arbeitet mit mir. Ich werde heute nämlich zu einem Bibeltext kommen, der dir, glaube ich, doch etwas mitgeben wird heute, um dir etwas klar und deutlich zu machen. Wenn wir investieren in das Reich Gottes, dann wird am Ende immer gerne Bilanz gezogen. Das mag in einem Wirtschaftsunternehmen seinen Sinn erfüllen. Man setzt sich am Beginn des Jahres ein Ziel, was man am Ende des Jahres erreichen will. Dann rechnet man aus, was muss man investieren. Und wenn das Jahr rum ist, dann schaut man, was ist die Summe der Investition gewesen und was ist dabei rübergekommen. So, und wenn es dann den Erwartungen gemäß nicht so ertragsreich war, dann justiert man nach. Dann schaut man hin, wo sind die Schwachstellen gewesen, wo können wir nachbessern, wo können wir noch intensiver werden, damit wir was? Erfolgreicher sind. Leider Gottes hat sich das so auch im Reich Gottes fortgesetzt. Aber Reich Gottes ist nicht dieses Plus-Minus-Rechnen, ist nicht, ich investiere, auch als Persönlichkeit, die du heute Morgen hier bist, in die Zeit, die du mit Gott unterwegs bist, nach der Bilanzrechnung, ich habe so viel für Gott getan. Von mir aus hast du so viel gebetet, so viel geredet und es ist nicht darüber gekommen, was du gedacht hast, dass es kommt. Es geht heute Morgen um den Dienst von Jesus. Und wisst ihr, im fünffältigen Dienst, Apostel, Lehrer, Hirten, Propheten, ist Jesus und der fünfte noch dazu, Propheten, Lehrer, Hirten, Evangelisten und so weiter. War Jesus der Einzige, der im fünffältigen Dienst perfekt war, vollkommen war? Sonst niemand. Das heißt, wenn wir uns verstehen wollen, wenn wir unser Gehen mit Gott verstehen wollen, wenn wir unseren Dienst für den Herrn verstehen wollen, müssen wir Jesus als Maßstab nehmen oder als Vorbild oder schauen, wie ist es ihm ergangen im Dienst. Und heute nehme ich euch Jesus mit auf eine Zeitreise. Du hast von Jesus gehört und du möchtest ihn gerne mal einladen zu dir, weil du gehört hast, wenn der über die Friedhöfe geht, keiner bleibt im Grab. Ihr wisst ja, die Leute verkürzen immer ziemlich gerne. Und alle, die in seine Versammlung kommen, bekehren sich alle. So schnell können die gar nicht nachtaufen, wie getauft werden muss. Und so weiter und so fort. Also dieser Jesus ist gut. Aber bevor du ihn einlädst, willst du dir auch ein Bild von ihm machen. Willst ja nicht in Peinlichkeit kommen. Und dann sagst du dir, darf ich dich mal begleiten, Jesus? Ich möchte mal, bevor ich einen Flyer drücke, meine Kollegen nachher sagen, wen hast du uns dazu gemutet? Ich will mal schauen, ob du wirklich so bist, wie die Leute sagen. Darf ich dich begleiten? Und Jesus sagt, das ist für mich kein Problem. Ich gehe nach Nazareth, in meine Heimatstadt. Oh, sagst du, da bin ich noch nie gewesen, das passt sich alles zusammen. Und du gehst jetzt mit Jesus mit. Und Folgendes passiert. In Markus 6, Vers 1 beginnt das Geschehen. Und er ging von dort weg und kam in seine Vaterstadt und seine Jünger folgten ihm nach. Was heißt das? Die ganze Belegschaft, der ganze Tross, sozusagen das ganze Manpower, was aufzubieten war. Man kann immer sagen, die Jünger waren ja unterschiedlich glaubensmäßig. Da kannst du nicht von jedem viel verlangen und von allen nicht, sowieso nicht. Aber immerhin, die ganze Manpower, die Jesus aufbieten konnte, war da. Um zu sagen, es war eine geistliche, geballte Kraft. Da sollte doch Durchbrüche möglich sein, oder? Da sollte man doch so richtig die Stadt erbeben und erzittern lassen. Ihr kennt ja alles dieses hier. Wir müssen gegen an, wir müssen Dämonen bitten über den und was weiß ich und so fort. Frage ich mich, wo steht das in der Bibel? In der Buch der Offenbarung steht, was um das Dämon und der Teufel gebunden wird. Für 1000 Jahre. Das glaube ich ja. Aber hier steht nicht, dass wir hier Dämonen über Städte binden. Ich will, kommt auf was anderes raus. Ich zeige nämlich, was Jesus gezeigt hat und was Jesus gemacht hat. Es gibt viel Belastungen, viel Bedrückungen um den Volk Gottes. Man tut und macht. Und man hat nicht das, was man gesagt bekommt. Wenn man es so tut, dann hast du keine Durchbrüche. Ich sage dir jetzt schon, wo du Licht, Salz und Zeugnis für Jesus warst du nie erfolgreich. Nicht erfolglos. Auch wenn du nicht gesehen hast von deinem Einsatz her. Du musst Folgendes lernen und verstehen. Nicht das, was du investierst in deiner sichtbaren Welt ist entscheidend, sondern was in der übernatürlichen Welt, in der unsichtbaren Welt geschieht. Und so jetzt ging Jesus. Und als der Sabbat kam, fing er an zu lehren in der Synagoge. Und viele, die zuhörten, verwunderten sich und sprachen. Woher hat er das? Und was ist das für eine Weisheit, die ihm gegeben ist? Und solche mächtigen Taten, die durch seine Hände geschehen. Was sagen sie hier? Da ist ein Jesus, mein lieber Mann, das haben wir noch nicht erlebt. Weißt du, wenn du anfängst, über Gott den Glauben und über deinen Glauben in Jesus zu erzählen, wird es vieles erstaunte Gesichter geben. Und viele fragen, so wie du, habe ich noch niemanden vom Glauben reden hören. Ich hatte mal die Gelegenheit, als ich noch bei der Bahn aktiv war, komme ich auf einen Dienstabend, auf einer Fahrt von Cuxhaven nach Hamburg. Und da sitzt saß da der erste Bürgermeister der Freien und Hansestadt Hamburg, der Henning Foscherau, beruflich ein Notar, man würde sagen ein nüchterner Mensch. Der sitzt allein im Abteil und ich höre ihm rein und sage, Bürgermeister, was machen Sie denn zu dieser späten Stunde noch hier unterwegs zu sein? Ja, sagte, wir haben immer so ein maritimes Essen als Bürgermeister, also Bremen, Bremerhaven, also diese sogenannten Hansestädte. Und da treffen wir uns immer an verschiedenen Orten und diesmal war es Cuxhaven. Da sage ich, dann wünsche ich noch einen guten Abend, ich gehe weiter. Und auf einmal sagt eine Stimme zu mir, klar und deutlich, als wenn einer von euch neben mir gestanden hätte, geh zurück zum Bürgermeister und sprich mit ihm über den Glauben. Und ich sage dir Folgendes, ich möchte den Druck nehmen von dem Volk Gottes. Ich sehe einen Riesendruck. Du musst erstmal gar nichts. Du musst dem Herrn vertrauen. Du musst die Führung des Heiligen Geistes vertrauen. Du brauchst das Rema Gottes. Allein, dass du den Glauben hättest, Berge zu versetzen, reicht nicht aus. Du musst wissen, dass Gott auch will, dass du den Berg versetzen sollst. Und wenn du Glauben hast, von einem Ufer über das Wasser zu gehen zum anderen Ufer, dann musst du wissen, dass Gott dich auch mal an einem Ufer haben will. Sonst bringt das alles nichts. Und ich habe gar nicht, das ist die Gelegenheit. Manche sagen, wenn ich die merke mal so richtig und so. Und wir, komm, hör auf. Du brauchst den Augenblick Gottes, den er vorhersieht in seiner Vorhersehung. Weiß er genau, was kommen würde. Und ich gehe zurück zum Abteil, er war ganz alleine, macht die Tür auf, sagt Bürgermeister, ich habe gehört, Sie sind Atheist und ich bin Christ. Warum sind Sie Atheist? Und nun habe ich gedacht, jetzt kommt das Riesendonnerwetter. Und er in seiner hanseatischen, sachlichen, notariellen Art, Notar war ja von Berufs wegen, nein, sagte, im Sinne des lutherischen Glaubensverständnisses bin ich kein Christ. Und da kam er, diese alte Leier, Jungfrauengeburt, kennen wir ja alles. Naja, ich mich mit ihm hingesetzt und dann haben wir eine Stunde keinen Disput geführt. So ungefähr überzeugt der Christ den Atheist oder der Atheist überzeugt den Christ, ja. Sondern wir haben einen Austausch geführt. Ich habe gesagt, warum ich der Bibel glaube und er hat gesagt, wo er seine Probleme sieht. Und dann haben wir so eine Stunde einen Dialog geführt. Und am Ende am Hamburger Hauptbahnhof steigen wir aus und dann sagt er, aber das hat er nicht irgendwie so gedacht, mir gegenüber braucht er ehrlich irgendwie schmeicheln. Und dann sagt er, solche Leute wie Sie, die trifft man selten. Und dann sage ich, Herr Bürgermeister, ich wünsche Ihnen noch einen gesegneten Abend. Dann sagt er zu mir, ich Ihnen auch. Nun weiß ich nicht, ob der Segen eines Atheisten was ist, aber immerhin. Aber warum sage ich das alles? Ich komme noch hier weiter. Gott hat gewusst, dass diese Begegnung zustande kommen würde. Und ich war nicht darauf vorbereitet. Ich sage dir, es reicht vollkommen aus, dass du Menschen gegenüber Licht, Salz und Zeugnis sein möchtest. Und die Situationen, die entstehen, und dann wirst du wissen, was du zu sagen hast. Du musst nicht in ein Trainingslager. Du musst dich nicht anstrengen. Manche brauchen die sogenannte evangelistische ABC und was alles. Ich kenne die Geschichten. Du brauchst die Führung des Heiligen Geistes. Du brauchst das Vertrauen des Heiligen Geistes. Ich mache auch denen Mut. Und ich komme auch dazu aus einem Familienumfeld sozusagen gesprochen. Ich mache auch denen Mut, die Sorge sind um ihre Angehörigen. Ob die noch zu Jesus kommen. Ihr habt eine gute Botschaft. Bleibt dran. Bete für sie. Bedränge sie nicht. Drücke ihnen den Glauben nicht auf. Ein großes, fatales Fehler ist, ich weiß, wie ich aufgewachsen bin. Kaum war die ungläubige Verwandtschaft mit am Küchentisch oder im Anlass einer Feier, der wurde die Bibel aufgeschlagen, so richtig, jetzt missionieren sie mal. Ich sage dir, das ist kontraproduktiv. Damit erreichst du nichts. Du vertreibst sie nur. Und jetzt sagten sie, wer ist denn dieser? Warum waren sie so erstaunt? Weil sie einen Jesus erlebten und sahen, den sie vorher nicht kannten. Denn sie sagten, ist er nicht der Zimmermann, Marias Sohn? Und der Bruder ist Jakobus und Joses und Judas und Simon. Sind nicht auch seine Schwestern hier bei uns? Stell dir mal vor, was gibt Christen? Was ich mal in einem Chat mir sagen lassen musste. Jesus hatte keine Geschwister. Ich sag doch, manche haben das gar nicht drauf, ja? Dass das so wäre. Und jetzt lernen wir schon mal, nicht lernen, aber jetzt nimmt mal einen Punkt schon mal mit. Ich arbeite ja nicht sonst mit Punkte und so, aber ich sag's jetzt mal so. Jetzt reden wir von Jesus. Wenn einer weiß, wie man Menschen gewinnt, wie man besucherorientierte Gottesdienste gestaltet, damit keiner anschließend wegbleibt, dann doch Jesus, oder? Also er wusste doch, wie es ihm richtig macht. Und jetzt pass auf, was hier steht. Und sie ärgerten sich an ihm. Jesus, weißt du nicht, wie man mit einem Ungläubigen sprechen kann? Weißt du denn nicht, wie man an Menschen rangeht? Du bist ein Ärgernis. Sie ärgern sich an ihm. Ich sage dir jetzt schon. Du kannst es noch so geschickt und gut anstellen. Menschen ärgern sich, ob du willst oder nicht. Und es liegt nicht an dir. Und ich komme auch noch zur Begründung. Es liegt auch nicht an dir, warum sich Menschen bekehren oder nicht bekehren. Du bekehrst keinen. Du gibst Zeugnis. Und ich sage auch an dieser Stelle, das Evangelium von Jesus Christus ist ein Angebot hin zu den Herzen von Menschen. Es ist eine Handreichung, die du tust. Aber du bringst niemanden in das Reich Gottes rein. Das macht allein der Heilige Geist überführt von Sünde. Da ist der Heilige Geist führt. Du gibst nur eine Botschaft weiter, die du auf den Herzen hast, warum dir Christus groß geworden ist. Und dann, ich komme noch dazu, ist für dich alles erledigt. Und es heißt weiter, Jesus aber sprach zu ihnen, ein Prophet geht nirgends weniger als in seinem Vaterland und bei seinen Verwandten und seinem Hause. Er sagt nichts anderes, die Einstellung entscheidet, die Haltung. So viel wie die Menschen von dir nehmen wollen und von dir Glauben wirklich abnehmen, so viel kann Gott auch in ihnen hinein arbeiten und hineinreichen. Aber du machst es nicht. Und jetzt heißt es weiter, und er konnte dort nicht eine einzige Tat tun. Aber wie das denn, Jesus? Was ist mit dir los? Ist deine Salbung nicht mehr so stark? Weißt du denn gar nicht mehr, oder ist da Sachen, von denen wir gar nicht wissen, dass der Vater sich von dir zurückgezogen hat, vielleicht in der unregelmäßigen Dingen da in dem Leben, dass du nicht mehr so vollmächtig bist? Sondern die Bibel sagt, das ist ein Faktum. Denn es heißt weiter, er konnte nicht eine einzige Tat tun, außer dass er wenigen Kranken die Hände auflegte und sie heilte. Wisst ihr, Jesus wollte alle heilen, aber er konnte es nicht tun, weil sie eine Haltung einnahm, wo er nicht wirken konnte. Und was lernst du folgendermaßen? Du durchbrichst die Haltung Dritter nicht. Du musst Folgendes verstehen. Wenn du Licht, Salz und Zeugnis für Jesus bist, ich sag mal, ein gemeindliches Angebot für eine Stadt hast, du drückst das nicht auf den Leuten. Die Menschen entscheiden darüber, ob sie es glauben wollen, annehmen wollen oder nicht. Du hast nur etwas anzubieten. Aber du bist nicht verantwortlich, was sie daraus machen. Jesus war Licht, ein Mann des Vorbildes und des Predigens und des Tuns. Und er sagte Folgendes an, und was tat er dann? Und er wunderte sich über ihr Unglauben und er ging ringsumher in die Dörfer und lehrte. Was macht Jesus? Er sagt, wir machen weiter. Ich sag dir, wie viel Enttäuschung du auch schon hinter dir haben magst oder noch haben wirst, du bist weiterhin Licht, Salz und Zeugnis. Das ist unser Auftrag, um nicht das Ergebnis zu schauen. Ich komme auch noch dazu. Was heißt denn eigentlich Frucht sein und fruchtbar sein? Und was heißt das eigentlich, Ergebnis zu haben oder erfolgreich zu sein? Diese Dinge. Was sagt Jesus uns hier durch sein Verhalten? Er sagt, egal was euch und wie es dir begegnet, du machst weiter. Der entscheidende Punkt ist, und das ist, was ich gestern auch über Heilung sprach, der Frustrationspegel ist manchmal so schnell da. Nur weil es das nicht ist, was man möchte, tut man nicht weiter. Ich sage dir, egal was es wie dir auch begegnet, du machst weiter. Jesus sagt, meine Jünger werden demotiviert. Und wisst ihr, was der Unterschied zu Jesus ausmacht? Er wusste genau, wo er hinkam, was ihm begegnen würde. Wenn wir gar nicht wissen, wenn wir was tun, was es am Ergebnis und Frucht bringt. Aber Jesus wusste das und er hat nicht gesagt, ich kann es ja noch wegstecken. Aber meine Jünger, dieser Haufen da, der ist ja noch mal frustriert, wenn ich mit dem irgendwo hingehe, wo wir keine Durchbrüche haben. Die werden ja, mit denen habe ich noch mehr Arbeit. Ich gehe nur dahin, wo so richtig reifer Boden ist. Wisst ihr, was ich meine? Wo man so richtig macht. Und merkst du, was Jesus auch nicht macht? Er ruft nicht zu Gebetsmärschen auf. Er bindet keine Dämonen über die Stadt Nazareth. Ist euch aufgefallen? Er hat nicht gesagt, ich bleibe hier so lange, bis ich durchgebrochen bin. Ich werde hier die Dämonen über die Stadt binden. Steht da nicht. Wo kommt das eigentlich alles her? Er sagt, ich gehe überall hin. Ich verkündige das Evangelium. Ich heile Kranke. Das ist dein Auftrag, mehr hast du nichts zu tun. Und dann musst du mit rechnen, dass Menschen sagen, schön, dass du da bist. Schön, dass ich davon höre. Und vielleicht, also ich kann auch, wenn es gut kommt, auch noch zu Jesus hinwenden. Aber du musst auch mit rechnen, dass Menschen sagen, du bist mir ein Ärgernis. Und ich sage dir, egal wie die Reaktion von Menschen ist, du hast nichts falsch gemacht. Ich sehe es Land auf Land ab, wie das Volk Gottes bedrückt ist. Und meine Botschaft geht in das Volk Gottes hinein. Gott in eigener Sache zu hören ist sehr schwierig. Auch vor über 20 Jahren hat Gott zu mir gesagt, ermutige mein Volk. Und das ist meine Aufgabe, meine Botschaft. Ich sehe eine hohe Frustration, weil immer Druck gemacht wird. Du musst ja, du kannst nicht. Und wenn es nicht geklappt hat, dann musst du nacharbeiten. Dann musst du ein bisschen besser an dich arbeiten. Dann musst du das noch besser mehr im Gebet vorbereiten. Du musst gar nichts. Du musst Gott zur Verfügung stehen. Du musst auf ihn vertrauen. Dass er um die kommende Situation deines Seins und Werdens weiß. Und dann wirst du das alles haben, was du nötig hast. Und Jesus sagt, egal wo auch immer, ich gehe weiter. Manche hören dann auf, die reden mit jemandem über den Glauben, auch in der Familie und sonst wo immer. Und dann haben sie nicht das erwartete schnelle Ergebnis oder das überhaupt noch nicht zu sehen. Und dann sagen sie, nein, ich eigne mich wohl nicht dazu. Ich lasse es sein. Und das ist ein Fehler, damit hat der Feind gewonnen. Jesus sagt, wir ziehen weiter. Und er rief die 12 zu sich und fing sie auszusenden, je 2 und 2, und gab ihnen Macht über die unreinen Geister. Hier steht, er gab ihnen die Macht. Nicht sie nahmen sich die Vollmacht, sondern er gab ihnen die Macht. Ich sage, die Ausrüstung, die du brauchst, um für Christus zu arbeiten und zu tun, kommt durch ihn und durch den Heiligen Geist. Er rüstet aus, er befähigt, er macht es. Und jetzt heißt es weiter, und gebot ihnen nichts mitzunehmen auf dem Weg als einen Stab. Kein Brot, keine Tasche, kein Geld im Gürtel. Wohl aber Schuhe und nicht 2 Hemden anzuziehen. Nun, wenn man eine längere Reise hat, und Daniel weiß das auch, und kommt mit so ein leichtes Gepäck, dann fragt man sich, wie lange das Hemd da noch auszuhalten ist, ja? Da, Jesus meint nicht, wenn du im Reisedienst bist, pack so wenig ein wie möglich, damit du nicht so Lasten zu tragen hast. Das meint er nicht. Wisst ihr, was er sagt? Was du bist und was du hast durch ihn. Reicht auch vollkommen aus, dass Gott dich gebrauchen kann. Viele sagen, bevor ich für Gott was tun kann, muss ich noch das hinter mir machen. Muss ich doch das haben. Muss ich noch das tun. Und wenn du so weitermachst, dann wirst du bis zur Ewigkeit gar nichts tun. Weil du immer noch einen Mangel findest, wo du sagst, da muss ich noch nachbessern. Und Jesus sagt, was du bist und was du hast, das reicht. Denn ich sende dich aus, ich gebe dir und dann tust du. Und jetzt sendet er sich zu zweit aus. Warum tut er das? Das will ich dir sagen. Und Daniel hat es angedeutet oder ausgedrückt. Wir brauchen uns gegenseitig, miteinander. Wisst ihr, was ganz wichtig ist? Wenn du in einem Dienst für den Herrn unterwegs bist oder in einer Arbeit und Aufgabe für den Herrn stehst, ist es ganz wichtig, sich miteinander auszutauschen, von einem anderen zu hören. Wisst ihr, was nämlich Folgendes passierte? Wenn die in ihren Missionseinsatz, in die Stadt gehen, in die Dörfer gehen, dann haben sie sich am Abend zusammengesetzt und haben sie gefragt, wie ist es dir heute mitgegangen? Hast du das empfunden, wie die Leute mit uns umgingen und so weiter und so fort? Und da hat er gesagt, der eine, ja, mir ist das so irgendwie gewesen dabei. Und sagt der andere, du, mir ist es genauso gegangen. Wisst ihr, was ein Problem ist? Wenn wir nicht voneinander so wissen, dann denkst du, mit dem, was du bist und wie du gedanklich unterwegs bist und wie du dein Leben mit Christus gestaltest, bist du der Einzige, der so mit dieser Art von Problemen und Auseinandersetzungen ist. Deswegen müssen wir voneinander wissen, voneinander hören. Und wisst ihr, was das Beste ist? Du bist mit jemandem im Gespräch, der auch weiß, wovon du redest. Der vielleicht in ähnlicher und gleicher Weise wie du unterwegs ist und dienst. Deswegen sagt Jesus, durch zwei, wisst ihr, was sie am Abend gesagt haben? Ach, ich dachte schon, bin falsch. Ich dachte schon, ich habe das nicht so richtig gepackt. Und da haben sie sich gegenseitig ermutigt und haben gesagt, morgen ziehen wir weiter. Wir brauchen eine gegenseitige Ermutigung und sagen, ach, dir geht's auch so? Ich habe gar nicht gedacht, ich dachte, ich bin der Einzige, der noch so eine Baustelle für Gott ist, ja? Aber dir geht's ja auch nicht besser damit, was du erlebst. Und dann haben sie sich ermutigt und gesagt, wir gehen weiter. Wir machen weiter. Und deswegen hat Jesus gesagt, ich sende euch zu zweit aus. Denn einer alleine ist schwer. Und jetzt kommt Und er sprach zu ihnen, wo ihr nach Haus gehen werdet, da bleibt, bis sie von dort weiterzieht. Er sagt, du bist immer in Bewegung. Du tust immer weiter. Wisst ihr, was diese Bibelstelle uns aussagt? Es besteht eine Gefahr, dass Menschen Menschen binden. Der Teufel ist nicht dumm. Manche fühlen sich so verantwortlich für Menschen, dass sie gar nicht merken, dass sie durch einen Menschen gebunden sind und gar nicht frei sind, auf einen anderen Menschen zuzugehen und für ihn zu arbeiten. Ich muss ja mich um ihn kümmern. Ich muss ihn ja so weit begleiten. Ich muss ja ihn. Nein, nein, du musst nicht. Erstmal musst du gar nichts. Sondern du musst wissen, wo der Zeitpunkt ist, wo du sagst, du hast genug gehört. Du dürftest auch alles verstanden haben. Jetzt reicht es. Jetzt entscheide dich. Sonst gehe ich weiter. Lass dich durch einen Menschen nicht binden. Nicht gefangen nehmen. Nicht belagern, sonst wirst du unfrei und nicht frei für den Nächsten, den du gehen kannst. Deswegen sagt Jesus, ihr geht hin, ihr dient und dann geht ihr weiter. Und jetzt kommen wir wieder auf den Punkt der Perfektion. Christen schreien immer nach Perfektion und da müssen wir nacharbeiten und das evangelistische ABC und das musst du in der Tasche haben. Du musst, das höre ich nur immer. Aber ich sehe die Durchbrüche nicht. Und da wird Druck gemacht und Schuldgefühle kommen auf. Aber das ist nicht in die Übereinstimmung, in dem Wort Gottes zu bringen. Denn das heißt Folgendes. Und wo man euch nicht aufnimmt, ist das nicht interessant? Ja, das kann doch nicht ein. Da muss doch ein Fehler an den Leuten liegen, die missionieren und evangelisieren, wenn die Leute sie nicht annehmen oder ihre Botschaft nicht hören wollen. Das liegt doch an den Leuten. Nein, das liegt an denen, die hören. Nicht an denen, die die Botschaft geben. Denn es heißt, und ich höre, da geht hinaus und schüttelt den Staub von euren Füßen zum Zeugnis gegen sie. Er sagt, ihr geht überall hin. Du bist für jedermann offen. Die Schrift sagt auch, wir sollen Rechenschaft ablegen können über unser Glauben zu jedermann und gegenüber jedermann. So, und das machst du. Und dann sind welche da, die das interessiert, die das aufnehmen, die das hören wollen. Und andere werden sagen, interessiert mich nicht. Und sagst du, sorry, nicht mein Problem. Ich habe alles richtig gemacht, ich sage dir jetzt schon. Wenn du es in der Vergangenheit getan hast, hast du es richtig gemacht. Und wenn es in der Zukunft der Fall eintritt, wirst du es auch richtig machen. Du hast nichts falsch gemacht. Ich höre nur immer dieses Negative, dieses, da müssen wir auch hineingehen in diese Stadt, sag ich mal. Ich weiß, was in den Gemeinden los ist, was an Erwartung ist. Wir investieren, wir gehen nach außen und nach draußen. Wir legen nur ein Angebot aus. Und wir fangen nicht Menschen ein, noch bekehren wir sie, sondern wir geben die Botschaft des Evangeliums als ein Angebot. Und dann heißt es hier weiter, und sie zogen aus und predigten, man solle Buße tun und trieben viele böse Geister aus und salbten viele Kranke mit Öl und machten sie gesund. Aber nicht alle und nicht überall, weil die Haltung der Menschen mit entscheidend ist. Die Vollmacht ist echt, der Heilige Geist ist in dir. Du kannst Licht, Salz und Zeugnis sein, aber die Menschen reagieren, wie sie reagieren möchten. Und das müssen wir stehen lassen. Wir müssen respektieren und akzeptieren, dass Menschen so reagieren, wie sie in ihrer Art reagieren wollen. Und wenn wir ehrlich miteinander sind, vielleicht mag es bei anderen erleichtert gewesen sein, aber wie viel hat Gott an dir arbeiten müssen, dass du ein klares Ja für Jesus gefunden hast? Manchmal muss man sich auch zurückerinnern, wie Gott an einen arbeiten musste, damit man auch etwas geduldiger und nachsichtiger mit anderen wird und nicht so schnell dabei mit der Hand ist. Und er sagt, ihr geht weiter, ihr lasst euch nicht aufhalten. Und jetzt gehe ich weiter in dem Werk dessen, weil wir sprachen ja gestern über Heilung mit Jesus und sein Tun. Und Jesus heilt jemanden am Teich Bethesda. Und ich habe mich immer gefragt, wie kann man aufgeregt sein, wenn Gottes Wunder und Gottes Zeichen da sind und Gottes Herrlichkeit. Aber offensichtlich ist das. Es gibt Menschen, die sind, ich habe auch Berichte gelesen seinerzeit dann, die sind an Versammlungen teilgenommen, an der ich drinne war, also als Zuhörer. Und schrieben etwas ganz anderes, als ich erfahren und erlebt habe in diesen Versammlungen. Da habe ich mich gefragt, gab es eine Parallelveranstaltung, von der ich nichts weiß? Wisst ihr, was ich auch hier sage? Auch für dich, für die Zukunft gesehen. Höre nicht darauf, was andere sagen. Wie ist denn die, wie ist denn der oder wie ist die gemeint? Geh selber hin, mach dir ein eigenes Bild. Das ist brandgefährlich. Ist der gut? Ist das Buch gut? Lies es selber. Hör die Person selber an. Lass dich durch Dritte nicht beeinflussen. Denn es gibt so eine Tagesform. Jemand kann nicht gut drauf sein, denn ärgert ihn alles, ja. Oder der ist locker drauf, was auch, auf welchen Gründen auch immer, und sagt, das war alles toll, ja. Das ist gar nichts. Du selber musst dir ein Bild machen. Ein Problem ist, wenn du auf andere hörst, die sagen, das lohnt sich, dahin zu gehen, kennt ihr? Ach, dann lass mal sein. Ja, es hat sich für ihn vielleicht im Augenblick nicht gelohnt. Das heißt aber nicht, dass es für dich nichts ist. Du selber bist verantwortlich. Für das, was du entscheidest. Du musst selber hingehen und nicht auf andere hören. Sonst hast du ein Problem. Und jetzt hat Jesus geheilt. Und ich frage mich immer, wie kann man sich aufregen über Heilungen und Wunder Gottes? Ist doch egal, wie sie zustande kommen. Ich sag mal, wenn jemand sagen würde, ich brauche einen Stuhl. Und wenn ich auf den Stuhl mich stelle und die Leute gehen mir vorbei und ich lege die Hände auf, werden sie alle gesund. Dann kriegt er seinen Stuhl, wisst ihr, was ich meine? Und wenn der sagt, ich komme vom Stuhl runter, dann passiert nichts. Ja, das interessiert mich doch nicht. Dann versuche ich auch erst gar nicht eine Parallelstelle oder eine Vergleichsstelle aus der Bibel zu nehmen. Ich sage, dann ist Gott eben so, ja? Also steht er auf dem Stuhl. Und manche würden sich aufregen und sagen, Stuhl, was ist das? Und so. Wisst ihr, was für Probleme wir kriegen, wenn wir so anfangen zu denken? Du hast es ja auch ausgedrückt. Gott ist etwas, der sich nicht begrenzen lässt. Gott ist manchmal provozierend. Auch Jesus war immer provokant. Und da wusstest du auch immer nicht, was wir da als nächstes machen. Ich sage immer 50%, einfach mal so in den Raum gestellt, ja? 50% derer, die sagen, oh, Jesus ist toll. Und den hätten wir gerne mal in unserer Gemeinde zum Prediger. Die würden ihn nicht einladen. Du weißt nicht, was er als nächstes macht. Ob er nicht doch nochmal diese berühmte Tempelpeitsche rausholt oder irgendwas, ja? Und so weiter. Also der war nicht einzunorden. Der war provokativ. Der war nicht besucherorientiert. Der hatte nicht nur 12, der hatte sogar mal 70 Leute um sich. Und er sagt, und dann haben die ordentlich gemacht, ne? Und dann Einsätze und was weiß ich, und Dämonen wurden ausgetrieben. Sagt Jesus, interessiert alles nicht, ne? Freut euch, dass euer Name im Buch des Lebens steht. Da steht nicht, freut euch, dass die Dämonen austreiben. Und dann sagt er irgendwann, hier ist was und so. Und dann sagen, deine Rede ist zu hart. Also nach dem Maßstab, wie ich sie heute so höre, wie so angepeilt wird, sage ich jetzt mal so. Da war Jesus der erfolgloseste Gemeindegründer aller Zeiten. Der fing mal mit 70 und mehr an und die 12 kamen ja noch dazu. So, und am Ende hatte er nur 2 oder 3 Frauen, die am Grab, die anderen haben nicht geglaubt. Stell dir mal vor, du hättest das natürlich anders gemacht. Hättest du am Grab gewartet, dass Jesus nach 3 Tagen aufersteht? Die Jünger standen nicht da, weil sie es nicht für möglich gehalten haben. Wärst du am Kreuz gestanden? Du hättest natürlich dich ganz anders verhalten. Das ist das, wo ich manchmal so sage. Wir müssen uns mal hineinversetzen in biblische Geschehen. Wie würdest du reagieren? Nicht als die Nachgeborenen, die nachlesen, sondern als die, was würdest du machen? Hättest du zu Jesus gesagt, Nazareth, und? Ist doch nicht mein Problem, wenn die nicht hören wollen. Gibt's eine neue Stadt? Lass uns aufbrechen, weitermachen. Oder hast du gesagt, ach, Frau Jesus, weiß nicht, wenn du schon hier nicht durchkommst, ja? Wenn du schon keine Durchbrüche erzielst, wie soll ich dann als armer Christ, ja? Es gibt so welche, die haben so ihre Ideale und Vorbilder. Wenn dieser Bruder, Schwester mit dieser langjährigen Glaubenserfahrung noch keine Gebetserhörung hat, was soll ich denn mit meinen jungen Jahren und mit meinem jungen Glauben beten? Und schon bist du frustriert und bist niedergeschlagen. Das ist die Problematik, in die wir viele stehen und einfach nicht rauskommen aus dem Murks. Und Jesus heilt an einem Sabbat. Und es gibt eine Reaktion. Egal wie du es anstellst, egal wie positiv du dich vorbereitet hast, es gibt immer eine Reaktion auf Menschen, auf die du triffst. Und es liegt nicht an dir. Ich sage dem Volk Gottes lang auf, Land ab, mach dich frei von dir, davon, dass es an dir liegt, in der Form und der Art, dass du es einfach nicht verstehst, Menschen anzusprechen. Es liegt nicht an dir. Es liegt an denen, wie sie reagieren, weil sie so reagieren wollen. Und jetzt heilt Jesus am Sabbat. Und es gibt eine Reaktion. Und da heißt es in Johannes 5, Vers 15, da ging der Mann zu den Juden und berichtete, es war Jesus, der mich geheilt hat. Von da an lauerten die Juden Jesus auf, weil er sogar am Sabbat krank geheilte. Stell dir mal vor, das war doch eine gute Tat. Das war doch einfach, wo man sagt, das ist doch egal, welcher Wochentag oder was das auch immer ist. Hauptsache, der Mann ist gesund, da freuen wir uns alle mit. Nein, sie ärgerten sich. Merkst du, was hier los ist? Was das Leben ausmacht? Egal, wie du es anstellst, wie positiv Gott rüberkommt, es wird immer ohne Ärger nicht gehen. Und da musst du was lernen. Da musst du dich reflektieren und sagen, das bin ich nicht, der den Ärger macht. Das ist die Reaktion der Leute, weil sie so sind. Und dann gibt Jesus eine Antwort. Aber Jesus sagte ihnen, zu jeder Zeit tut mein Vater Gutes und ich folge nur seinem Beispiel. Die Frage, die heute Morgen sich in den Raum stellt, wessen Beispiel willst du folgen? Willst du Jesus seinem Beispiel folgen oder willst du deinen Erfahrungen folgen oder willst du deiner Persönlichkeit nachtrauen oder was auch immer? Wem willst du Vorbild sein? Oder wen willst du als Vorbild nehmen? Willst du Jesus nach Eifer nachfolgen? Dann musst du erleben, wirst du erleben, was er erlebt hat. Und dann musst du eine Einstellung auch einnehmen, die er hatte. Trotz allen Widerstände, trotz aller Zurückweisung, ging er weiter. Wir tun nur, was Jesus geheißt zu tun. Und das machen wir. Er sagt, ich tue nur, was mein Vater tut. Er sagt, ich tue es für mich. Ich streiche damit mein Ego. Und dann geht es mir besser. Er sagt, ich tue, weil ich meinem Vater Gefallen tun will. Oder anders formuliert, weil ich dem Beispiel folgen will. Und zu Vers 19 heißt es, zu dieser Anschuldigung der Juden sagte Jesus, ich sage euch die Wahrheit. Von sich aus kann der Sohn gar nichts tun, sondern er tut nur das, was er auch den Vater tun sieht. Was aber der Vater tut, das tut auch der Sohn. Jesus sagt, es ist eigentlich nichts, was ich bringen kann, außer der Vater rüstet mich aus. Warum machst du dir einen Kopf? Warum machst du dir ein Problem? Ich sprach gestern schon darüber. Du kannst immer nur so viel geben, wie dir von Gott gegeben wird. Ich möchte nachher Menschen nach vorne einladen. Ich glaube, das ist jetzt der prophetische Punkt, den Gott so ansprechen will. Dass Menschen zugerüstet werden. Dass sie das bekommen, was sie brauchen, damit sie für Gott arbeiten können. Erst brauchst du die Zurüstung und die Kraft Gottes. Du musst von Gott, dir muss von Gott gedient werden, damit du dienen kannst. Sonst wird das nichts. Sonst hast du die Kraft und die Autorität nicht. Er rüstet aus. Er befähigt. Er gibt. Das heißt aber auch, dass es nicht an dir liegt. Das liegt nicht daran, du kannst nur so viel weitergeben, wie von dir, von Gott gegeben ist, zu geben. Wie kannst du sagen, es liegt an dir? Oder wie können andere sagen, da musst du noch ein bisschen dran arbeiten, damit du besser weißt, wie man Leute anspricht. Ich sagte, Jesus wusste wirklich, wie man anspricht. Und er hatte was? Probleme. Also kann es doch nicht daran liegen. Sondern es liegt an den Menschen, weil sie unterschiedlich reagieren. Und dann heißt es hier weiter, und jetzt kommen wir zu dem Punkt im Thessalonicher, um die ganze zu verstehen. Ich verstehe ja, dass die Sehnsucht da ist, wer sich über viel von der Erweckung redet. Die Bibel kennt keinen Begriff der Erweckung, sie kennt nur einen Abfall. Von der Erweckung steht nichts in der Bibel. Und man darf schon hingeredet, ja, um das mal klar zu machen. Die sagt, viele vom Glauben abfallen. Steht aber nicht, es werden viele Tausende zum Glauben kommen. Steht, es werden welche vom Glauben abfallen. Von der Erweckung steht nichts in der Bibel. Ich kenne das über 20, 30 Jahre schon. Ich bin über 50 Jahre im Glauben unterwegs, davon drei Viertel der Zeit als Zuhörer. Also mir braucht keiner was erzählen. Ich habe schon alle Wellenbewegungen mit. Immer hoch und ab, immer Erwartung, Erwartung, Erwartung. Deswegen bin ich auch in diesem Jahrzehnt, sage ich jetzt mal, ganz entspannt. In den 70ern heißt es, es gibt kein Jahr 2000, weil bis dato Jesus wiederkommt. Israel hat sich erfüllt, bla bla. Und wir sind immer noch alle da. Ich war mal eine lange Zeit mit Eschatologie befasst. Mir braucht keiner was erzählen. Ihr wisst weder Zeit noch Stunde, sagt Jesus. Wann ist der Zeitpunkt, an der wiederkommt? Wir können alle, selbst Catherine Kuhlmann, von der ich auch gestern sprach, die hat geglaubt, die ist 74 gestorben, dass zu ihrer Zeit Jesus noch wiederkommt. Und wenn wir in die Biografien von Männern und Frauen Gottes reingehen, die glaubten auch schon im 18., 17. Jahrhundert, Jesus käme wieder. Wir müssen aufpassen, dass wir nicht Augenblicksereignisse deuten. Das hat jede Generation schon gemacht. Ich glaube, es wird ganz normal sein, sagt Jesus. Wie zu Noahs Zeiten, sie aßen, sie tranken, sie freiten. Ich sage nur, du planst deine zweite Hochzeit, was auch immer. Und Jesus kommt wieder. Bist du auch bewahrt vor der 2D, um das mal so salopp zu sagen. Ihr wisst weder Zeit noch Stunde, eine brandgefährliche Sache. Wie weit sind wir denn? Wo stehen wir denn? Ich kenne das schon aus den 70ern, Leute. Und das war viele, und ich muss heute sagen, ich bin in das Licht geführt worden. Ich habe manchen Leuten geglaubt, die auch einen Namen hatten. Heute muss ich sagen, kannst du alles auf die Schrottpresse legen. Es gibt keine Sowjetunion mehr in der Form. Es gibt keine DDR mehr. Der Nahe Osten ist total, sag ich mal, verändert. Die ganze politische Weltlage passt nicht mehr zu den Deutungen aus der Schrift der 70er und 80er. Mir sagte damals mal ein Bruder, du wohnst 40 Kilometer von der DDR-Grenze entfernt. Die Russen wieder über Nacht, wenn die angreifen nach Magog, Gog und was weiß ich alles. Ich drehe mich gleich ab hier. Und nichts von dem ist gekommen. Deswegen war nicht das Volk Gottes immer. Keine Deuterei zu machen. Ich glaube, dass es so etwas gibt, wo du wirklich weißt, jetzt ist es soweit. Alles andere ist Deuterei in übelster Weise. Auch das, was wir jetzt haben, geht vorbei wie c'est la vie. Wie es war mal und dann war das. Ich verstehe die ganze Aufregung nicht. Ich glaube immer noch, dass wir in Zeit der Gnade und noch nicht des Zeitgerichtes leben. Und die Zeit ist noch nicht reif und ist noch nicht zu Ende. Wenn die Zahl der Heiden vollzählig ist, wobei wir auch noch nicht mal nachrechnen können, an welchem Limit der Gott sagt, das ist genug, mehr kommen nicht. Wenn die Zahl der Heiden vollendet ist, dann kommt Jesus wieder, sagt die Schrift. Jetzt können wir natürlich anfangen zu rechnen. Aber in der Bibel steht nicht, dass du weißt, ich sag mal, bei 5 Milliarden Menschen, die es auf der Erde gibt, noch ein paar mehr sind es dazwischen schon, bei einer halben Milliarde, mir passen die Himmel nicht rein, bla bla, ja. Hört das auf. Steht nicht in der Bibel. Da steht, wenn die Zahl der Heiden erfüllt ist. Ja, du, fang mal an. Nun überlege das mal. Deswegen war nicht im Volk Gottes dafür, auch gerade in heutiger Zeit. Ich weiß auch, was auf Facebook alles steht, mit Deutung und Alter. Leute, lehnt euch zurück. Als der Jahreswechsel 2000 war, da gab es große Aufregung, Vorrede. Und da habe ich gesagt, es wird ein Jahreswechsel sein, bin aber nicht durchgedrungen damit. Ein Jahreswechsel sein, wie ganz normal, wie von 1990 auf 91, da wird nichts passieren, wird kein Strom ausfallen, gar nichts. Nichts passiert und es ist auch nichts passiert. Alles lief glatt, du bist ja Computerexperte, du weißt ja, weil die Aufregung das war. 3 Server müssen parallel laufen und 5 Kopien und was weiß ich, und vielleicht alles auch schriftlich nochmal, falls doch gar nichts mehr geht. Und ich habe gleich gesagt, das passiert gar nichts. Und die Christen halt, oh, du bist Vorrede und Briefe gingen rum. Und jetzt sage ich auch dem Volk Gottes, entspannt euch. Es gibt keinen Grund zur Aufregung. die ihren Gott kennen, sagt der Prophet Daniel, fürchten sich nicht. Wir leben in einer Zeit, wo du feststellen musst, welchen Gott du vertraust. Auch diese Versammlung, ich meine, da muss jeder entscheiden. Aber muss man immer so blind allen folgen, dass man Versammlungen einfach, aber eine gewisse Zahl, ich frage mich manchmal, wie, und das ist mein, ich bin ein politischer Mensch durch und durch, was mir auch Politiker im Zug beglaubigt haben, dass ich weiß, wovon ich rede, wenn ich von Politik rede. Ich sehe eine große Gefahr, wie man schnell doch persönliche Freiheiten bereit ist, einschränken zu lassen. Und ihr seht mal, wie weit das mit der Demokratie eigentlich ist. Und wie leicht das Volk Gottes auch, um einer guten Sache willen, um einer besseren Sache willen, muss man sich persönlich einschränken. Das ist brandgefährlich. Wer bestimmt das? Wer bestimmt das? Wer bestimmt das? Nach welchem Maßstab es nicht immer eine wichtigere Sache gibt als die persönliche Freiheit des Einzelnen beziehungsweise einer Gruppe oder einer Gemeinschaft oder einer Versammlung? Das wird brandgefährlich, ist das. Aber das ist jetzt schon wieder ein anderes Thema. Ich gehe hier weiter. Und jetzt kommt das mit dem Dienen und dem Glauben. In 2. Thessalonicher 3, Vers 1 heißt es, im Übrigen betet für uns Brüder und Schwestern. Bitte darum, dass die Botschaft des Herrn sich rasch verbreitet und überall, so wie es ja auch mit Gang gegen Gott angenommen wird. Betet dafür, dass die Botschaft sich rasch verbreitet und weg und umkommt. Dafür sind wir alle. Dafür wird gebetet. Fastenwochen kenne ich alles. Alles da. Aber wir haben das nicht, was wir damit verbinden. Weil der Leistungsdruck da ist. Weil Bedrückung. Ich habe schon mit 7 Jahren Stunden auf den Knien gebetet. Mir muss keiner was von lange Gebetsnächte. Ich habe Gebetsnächte gemacht. Ich habe Jesusmärsche mitgemacht. Mir muss keiner was erzählen. Aber ich frage immer, weil ich aber unreif war, was ist der Einsatz im Verhältnis zu dem, was dann war? Muss man nochmal ehrlich reflektieren. Ich muss doch irgendwann mal sagen, Leute, es muss seine Gründe haben. Es muss ein Verständnis dafür haben. Und jetzt sagten die, lass die Botschaft schnell verkündigt werden. Das heißt, wir tun, was wir tun können. Wir streuen aus. Ich komme auch dazu, zu Sand und Erde. Wer hat welchen Beitrag überhaupt? Wie viel Beitrag braucht es von dir, von jemand anders, dass mir was, Gott was tun kann? Und das heißt hier weiter, bittet euch da auch darum, dass Gott uns von was? Anschlägen böser und schlechter Menschen rettet. Das ist ein Faktum. Und jetzt sage ich dir das, der du vielleicht in deinem Arbeitskreis, in deiner Familie, um wen auch immer du ringst. Du musst eins wissen, weil die Bibel das sagt, nicht weil wir so denken und weil wir denken, dann haben wir eine Antwort, sondern die Bibel sagt, denn nicht alle nehmen den Glauben an. Das sagt doch Folgendes, wir können das noch so perfektionell, professionell, wie auch immer, wir können doch den größten Crack einfliegen, sonst was ich dafür Crusades macht. Die Bibel sagt, nicht alle nehmen den Glauben an. Dann kann ich doch nicht sagen, das liegt an der Art und Weise, wie man Jesus verkündigt. Hier steht nichts von, die Art und Weise entscheidet, ob jemand den Glauben an. Hier steht einfach, egal wie du es anstellst, egal in welcher Form du dich vorbereitest, egal wie du dich danach ausstreckst, nicht alle nehmen den Glauben an. Wenn du das weißt, dann soll es dich doch entspannen. Dann soll es dir doch keinen Vorwurf selber machen. Dann soll es dich nicht frustrieren. Dann kannst du doch nicht enttäuscht sein. Wenn die Bibel sagt, es werden nicht alle den Glauben annehmen. Und das liegt nicht davon, weil du die Form nicht gefunden hast, ansprechend zu sein. Oder die Art und Weise Leute nicht mitnimmt. Sondern die Bibel sagt, du kannst es noch so anstellen, wie du meinst. Sie werden nicht alle den Glauben annehmen. Das zeigt mir aber auch, wir haben nicht die Verantwortung dafür. Es ist nicht unsere Aufgabe, jemanden zu bekehren. Es ist unsere Aufgabe, die Botschaft zu geben und Zeugnis zu geben. Ich möchte euch ein Erlebnis erzählen. Ich rede ja eigentlich immer ungern in eigener Sache, aber in diesem Zusammenhang, bei dieser Verkündigung, passt es immer rein. Auch nur da mache ich es. Von meiner Frauseite ist niemand bekehrt. Das heißt, sie hat 5 Geschwister, die wissen, was sie machen. Ich komme auch auf diesen Punkt gerne zurück. Nochmal diesen Punkt, oder das heißt nicht nochmal, sondern diesen Punkt erwähnen. Die wissen, dass wir gläubig sind, die wissen, dass ich unterwegs bin. Und dann sage ich immer ganz salopp, wenn sie mehr wissen wollen, können sie ja fragen. Wenn wir mal als 1-2 Mal im Jahr Familientreffen haben, geht kein Evangelium raus. Die wissen, dass wir glaubensmäßig unterwegs sind. Ich sage dir, es gibt eine Bringschuld des Gegenüber. Die Bibel sagt auch, wer sich Gott nahen will, muss, oder dem, wen sich Gott nahen soll, muss glauben, dass er sei. Es gibt eine Bringschuld. Ich sage dir Folgendes, was ich nicht kann. Ich will das gleich mal von vornherein sagen. Wenn ich dir sage, gib mir deine 100 Euro in einer Woche, garantiert. Verlustfrei mache ich darauf 1000, da wird der Korb voll sein. Versteht ihr, was ich meine? Dann kommen die Leute auch. wenn es was Günstiges gibt, ja. Da können Sie auch mal fragen, warum glaubst du? Ich treffe mich immer mit zwei ehemaligen Kollegen. Die wissen, dass ich unterwegs bin. Ganz kapiert haben sie noch nicht, was ich mache. Ich dränge mich nicht auf. Ich glaube auch, dass es eine Bringschuld des Gegenüber gibt. Der auch mal fragen kann, was interessiert dich am Sonntag? Nicht der Frühschoppen, sondern was interessiert dich an der Gemeinde? Ich glaube an sowas und halte daran noch fest, wir Christen müssen weg davon. Ihr seid ja verantwortlich. Es gibt eine Verantwortlichkeit der Gegenseitigkeit. Auch andere müssen mal fragen, was interessiert dich mehr am Sonntag in der Kirche zu sitzen oder in der Gemeinde, wie auch immer das man begreiflich macht, anstatt dass du draußen spazieren gehst oder den Garten machst. Und da kannst du sagen, ja, aus den und den Gründen gehe ich in den Gottesdienst, aus den und den Gründen. So, wir müssen davon loskommen, dass wir die sind, die bringen müssen, die schuldig sind, wenn wir nicht bringen. Wir machen uns keinen Druck. Und dann kommt es so, wie es kommen musste. Schwiegereltern kamen ins Altenheim und später in die Altenpflege. Und sie wohnten in eine Richtung, also 300 Kilometer hin, 300 Kilometer zurück von Hamburg entfernt. Und wir sind immer hingefahren. Die anderen sagen, Mensch, wir müssen mal gucken, dann kommen wir da hin. Schwiegermutter, sehr intelligente Frau gewesen. Ich komme da rein, Besucherzimmer, also ins Zimmer. Und ich denke zwischendurch, was redet die Frau? Die hat ja manchmal Gedanken, die man nicht nachvollziehen kann. Und da sagte ich zu der Pflegekraft, hat die Frau so Demenzschübe? Ja, sagt sie, die hat so mal Demenzaugenblicke. Na gut, habe ich gedacht, okay. So, und dann waren wir auch bei Schwiegervater drin, und da war das auch getan, die Sache. Und dann fahren wir, und gefühlte, was weiß ich, Tage oder Wochen später, ruft eine der Schwestern, die dort vor Ort wohnt noch, aber da die Gelegenheit hatte, dort immer nach Schwiegereltern zu gucken. Die sagte, Muttern sagt immer, ich bin das nicht. Muss das aber immer betonen, ich bin es nicht. Also ich habe keine Bibelschule, ich habe keine Fernbibelschule, ich habe keine theologische Ausbildung, ich habe aber den Heiligen Geist, salopp. Aber übrigens, was ich noch erwähnen wollte, Dani, als du hier sagtest, du bist introvertiert, also auf jeden Fall, also ich auch. Also wenn mal vor 30 Jahren zu mir jemand gesagt hätte, Amando, du wirst mir in einem Gottesdienst, welcher Art auch immer, frei sprechen, vor Menschen stehen und das Wort verkündigen, habe ich gedacht, wenn der wüsste, mit wem er da redet, würde er sowas nicht sagen. Das sind übrigens die starken prophetischen Worte. Wenn du schon abgeschlossen hast mit dir, wenn du schon sagst, hey, das kann nichts werden, das ist die Kraft von Prophetie, die sagt, so wie es ist, muss ich bleiben. Das ist Prophetie. Wenn das einer gesagt hätte vor 30 Jahren, ich würde meine Gemeinden herumreisen und ich hätte gesagt, beileibe nicht immer, aber ich sage mal, Gott hat Humor. Er wusste, wie das zustande bringt. Ich bin eher der Typ von einer Persönlichkeit hier. Letzte Reihe sitzen, als letzter kommen, als erster gehen. Und so, nicht mal Kollekte einsammeln, aber nur nicht auffällig sein. Aber ihr seht, das hat Gott gemacht. Das war nicht mein Wille. Ich hatte keine Vision. Ich hatte keine Vorstellung. Möchte ich auch einigen sagen heute Morgen. Vielleicht trifft es nur eine Person. Oder vielleicht trifft es einige Personen. Du musst keine Vision haben. Kennt ihr das? Weißt du, was Gott mit dir vorhat? Ich sag dir Folgendes. Du musst nicht wissen, was Gott mit dir vorhat. Aber er weiß, was er mit dir vorhat. Und wenn es soweit ist, dann sagt er dir das, was er mit dir vorhat. Viele Christen sind zwanghaft unterwegs. Ich habe einen Gabentest gemacht. Vor meiner prophetischen Berufung. Da bekam ich bei Prophetie 0 Punkte. Das hat mich jetzt nicht umgehauen. Wisst ihr, was ich meine? Wir müssen los davon. Du hast keine, weißt du nicht, ach Gott hat einen Plan für dein Leben. Ja, wenn er einen hat, dann weiß er, wann er den einsetzen hat. Mit Mose wusste er auch, wann er zu ihm kommen solle. Weißt du? Und wenn er wirklich einen Plan hat, dann wird er sich schon melden. Ich sage immer, Gott weiß, wo er dich findet. Da brauchst du ihn nicht bedrängen. Und ich sage dir, er verpasst auch nichts. Mose war 40 Jahre in der Wüste. Warum 40 Jahre kam Gott nach 40 Jahren und nicht nach 40 Tagen? Muss doch die Zeit, die drängt, das Volk der Bedrängnis in den 40 Jahren, was die da stöhnten und wie viele Generationen da schon mal oder halb gestorben sind. Warum kam Gott zu Mose nach 40 Jahren? Weil er da aus der Sicht Gottes reif war für den Auftrag. Gott kommt nie zu spät. Gott kommt rechtzeitig. Das Volk Gottes ist so bedrängt. Du hast keine Vision. Weißt du deine Berufung? Ich sage, musst du nicht wissen. Vielleicht hat Gott auch keine Berufung. Ich sag's mal ganz salopp. Vielleicht ist das, worin du gerade steckst, in Aufgabe, sag ich mal. Vielleicht ist dein Marterdienst, Mariadienst. Wir müssen aufpassen, dass wir Dienste gegenseitig abwerten. Wir brauchen uns in allem miteinander. Auch in einem charismatischen Gottesdienst, wo alle die Hände heben. Zum Lobpreis muss es Hände geben, die Brötchen schmieren und den Kaffee kocht. Wisst ihr, was ich meine? Oder den Kaffee bereitstellt. Oder die Maschine nachfüllt. Das ist ja wichtig. Die macht sich ja nicht alleine. Wisst ihr, wir müssen zu einem Miteinanderverständnis kommen. Alle sind wertvoll. Alle sind gleichwertig in den Augen Gottes und gleich wichtig. Nur die unterschiedlichen Aufgaben sind und Berufungen sind unterschiedlich. Manche sind so plakativ, sag ich mal, so mehr Podiumsdienste, ja, und dann gucken sie alle und so. Aber es gibt genug Dienste, die im Hintergrund ausgeführt werden. Und die sind nichtig und richtig. Und den Wert muss jeder Einzelne erkennen. Wichtig ist, der Himmel wird am Ende erscheinen, was du getan hast. Und du brauchst kein Lob von Menschen, sondern Gott sieht das Herz. Und nach dem Herzen wird er im Himmel entscheiden. Es geht nicht darum, welche Aufgabe du machst, wie offensichtlich sie ist, sondern dass du eine Aufgabe machst. Und es geht darum, mit welcher Herzenshaltung du sie machst. Und nicht um Lob zu kriegen von Menschen, sondern du machst es einfach, was dran ist zu tun. Und das wird Gott belohnen. Deswegen gibt das dem Volk Gottes so viel Druck. Ich kenne diese Seminare. Entdecke deine Berufung, Drabe, und dann rennen sie alle hin. Und kommen mit nichts wieder raus. Du kannst nichts machen. Du musst dir von Gott geben lassen. Ich stehe heute Morgen nicht hier und die Tage, wie ich gestern auch hier war und überhaupt über die 27 Jahre im Prophetischen, weil ich wusste, was Gott wollte zu tun. Ich habe ihm nichts vorgeschrieben, habe nichts gesagt. Im Gegenteil, ich saß da einfach auf der Empore der Gemeinde, hatte die Predigt zugehört auf den Sonntagabend. Ich will dir mal so nur sagen, wie das funktioniert. Weil ich glaube, dass echte Berufungen dann von Gott so gegeben werden, weil er jemand dann in Funktion stellt, in Aufgabe bringt, in Verantwortung bringt. In den 80ern fragte mich damals der Leiter der Gemeinde, Siegfried Orzekowski, in der Elim, möchtest du nicht mal einen Gebetsabend leiten? Da sage ich zu ihm, weiche von mir. Ich habe mich immer früher gewundert zu dem Zeitpunkt, wenn andere aus der Bibel heraus eine Auslegung brachten, wie ich dann, oder predigt. Ich habe den Text auch gelesen, aber mir fiel nichts dazu ein. Für mich war das immer ein in sich abgeschlossenes Ereignis. Ich habe mir gedacht, wie machen die das? Und da konnte ich mich ja gut einschätzen. Und da hat er mich auch nicht weiter gefragt. Und jetzt sage ich immer, Gott hat Humor. Und im Mai 93, da saß ich oben auf der Gemeindeempore, also ganz hinten versteckt, ganz in letzter Reihe. Also ich saß, glaube ich, in der ganzen Reihe alleine. Und ich weiß gar nicht, ob es am Sonntagabend um die Predigt ging. Und jetzt müsst ihr Gott verstehen. Und das war Mai 93, das könnte ich fragen, das habe ich mich manchmal gefragt, warum das war nicht April 78 oder nicht September 2000. Es war Mai 93. Da sitze ich auf der Empore und auf einmal werde ich von Gott erinnert. Ich hatte mal eine Prüfung, das konnte ich aber danach später erst, weil ich noch wusste, in welchem Zusammenhang das Ereignis war, nachvollziehen und nachfragen, zu welchem Jahr das passte oder zu welchem Jahr das gehörte. Da kam mir eine Prophetie in Erinnerung, deren Fragmente ich nur noch hatte. Und da habe ich zu Gott gesagt, auf einmal sage ich, da war doch mal eine Prophetie, eine Berufung für dein Leben. Da habe ich nur gebetet, Herr, wenn die Prophetie, und später erfuhr ich dann, das war 75, die Prophetie. Und wir hatten schon Mai 93, so viel dazu. Eine Prophetie am Morgen gemacht, heißt nicht, dass das am Abend alles fertig gemacht, sondern Prophetie braucht seine Zeit. Und auf einmal sage ich zu Gott, aus dem Nichts. Nicht, weil ich dachte, oh Herr, ohne mich geht's ja gar nicht so recht, ne? Und dann habe ich gesagt, Herr, wenn es noch Gnade gibt zur Erfüllung der Prophetie, tu was. Ich bin einer, der sagt, Gott, tu was. Mach du Gott. Ich muss Gott nicht in die Arme greifen. Ich muss nicht seine Hand führen, aber er muss mein Leben führen. Er muss meine Hand führen. Viele Christen greifen in die Hände Gottes rein, in das Steuerrad Gottes. Das mich an diesem Moment fällt mir noch eine Folge zu sagen. Als Noah den Auftrag bekam, die Arche zu bauen, ist euch Folgendes aufgefallen. Gott hat nicht den Auftrag gegeben, ein Ruder mit so einzuhängen. Hättest du mit Noah die Arche gebaut? Hier in Laa, wenn ich an der Nordseeküste bin und an der Ostsee, dann könnte man sagen, zur Not, wenn das nicht hinhaut, kann man nachts mal irgendwie das Boot zu Wasser bringen und dann verschwindet man. Aber hier in Laa, ich weiß nicht, was ihr hier habt, also hier kannst du mindestens nicht eine Arche in Bewegung setzen. Hättest du mit Noah gebaut? Nur auf die Verheißung hin, da wird es mal regnen, obwohl das eines der trockensten Gegenden wäre. Aber wisst ihr, als Gott ihm den Auftrag gab, wie er die zu bauen hat, hat er nicht gesagt, oh, vergiss das Ruder nicht. Wisst ihr, was es mir sagt? Überlass Gott das Ruder deines Lebens. Viele Christen greifen Gott in dem Ruder ihres Lebens ein und wundern sich darüber, dass sie Schiffbruch erleiden, weil sie nicht Gott lassen. Ich komme von der Perspektive, weil Gott so mit mir geht. Gott führt, weil Gott richtig führt. Und Gott setzt richtig frei. Und dann saß ich dort auf der Empore, Mai 93, und sagte, Gott, wenn es noch Gnade gibt, lass was geschehen. Und auf einmal kam das berühmte Feuer Gottes auf mich. Ich hatte davon gehört, dass es sowas gibt. Aber wisst ihr, von Gott hört es das eine, aber Gott selber erleben ist ganz was anderes. Auch in einer Übernatürlichkeit. Und auf einmal, Roms. Und ich bin runtergegangen von der Empore. Ich hatte kein Philippus-Erlebnis. Übrigens, meine hypercharismatischen Geschwister, sage ich immer, die immer so gern das Wort anwenden. Wieso gibt es für die, die im Reisedienst sind, nicht die Philippus-Airlines? Wie schön wäre das? Ich könnte morgens immer ein frisches Hemd nach dem Frühstück zu Hause anziehen. Hierher, spart auch Reisekosten. Warum gibt es das eigentlich nicht? Ich muss mal aufpassen, wenn Leute was von der Schrift behaupten, muss man sagen, Leute, bleibt mal beieinander.
Warum macht Gott das eigentlich nicht? Warum bin ich kein Philipp? Warum gibt es die, die im Reise, die kein Philippus erleben? Oder über einen großen Teich setzen? Wäre doch toll, oder was? Wir müssen aufpassen, dass wir die Dinge nicht verzerren. Und aus dem Zusammenhang reißen. Das ist brandgefährlich. Und nun kam ich runter von der Empore, aber nicht mir selber gehen, sondern mir geführt werden. Und gehe nach vorne zu den ersten Leuten, lege die Hände auf. So, ich sage es ein bisschen salopp, ja. Ich hatte kein Menthol dabei. Ich wusste nicht, ob mein Deo versagt. Ich wusste nicht, darf ein Bruder die Schwestern anfassen, wenn ja, überhaupt, und wohin ja, und macht er das? Gar nichts wusste ich, aber ich hatte das Feuer Gottes. Geh zu dem Ersten hin, war im Begriff, ihm die Hände aufzulegen, kippt er um. Der Nächste kippt um, der Nächste, alle, zack. Ich kannte das ja vom Sehen, da habe ich gedacht, oh. Und dann lagen alle, und keiner stand mehr, da habe ich mich hingesetzt. Nächsten Sonntag, nicht, dass ich dachte, oh Herr, haben das auch alle mitgekriegt. Jetzt kommt die Power, jetzt kommt endlich mal Manpower. Ich saß irgendwo wieder ganz versteckt. Auf einmal brennt das in mir. Und ich habe gedacht, wenn du nicht aufstehst, verbrennst du hier samt den Stuhl. Du musst nach vorne. Ich nach vorne, ich wieder hin, so wie ich da, ne, denke, zack, rums, da, da, da. Wieder hingesetzt, vorbei. Nächsten Sonntag, pass auf, ich lege die Leute Hände auf und fange an zu beten. Ich mache das bis heute. Immer, bis Jesus wiederkommt oder ich beim Herrn bin. Ich frage nie, was ist dein Anliegen, weswegen du vorne bist. Sondern meine Führung ist eine andere. Und ich lege die Hände auf und auf einmal fange ich an. Ich meinte, ich bete. Und die Leute blieben stehen. Da machst du dir Gedanken, ist die Salbung weg? Du musst aufpassen, dass Gewohnheiten nicht dein Glaube ersetzt. Und bis die Ersten kamen und sagen, Amando, was du gesagt hast, ist das exakt, was sich in meinem Herzen bewegt. Und da habe ich begriffen, was Gott wollte. Und dann hat sich das gereift und entwickelt. Aber ich habe es mir nicht gesucht. Ich sage zu Christen, du musst dir nichts zwanghaft suchen. Hat Gott was, von dem er sagt, dass du es machen sollst, dann weiß er, Zeit und Stunde einzusetzen. Und dann führt er dich hinein. Du musst es nicht zwanghaft holen. Ich will mit Kranken beten. Ja, du musst wissen, dass du auch mit Kranken beten sollst. Ich will evangelisieren. Du musst wissen, dass Gott dich auf evangelisieren lassen will. Es sind gewaltige Unterschiede. Allein, dass du meinst, etwas zu wollen, heißt nicht, dass Gott es auch will. Und deswegen brauchst du, ich sage, wenn Gott eine Berufung für dich persönlich hat, dann schiebt er dich in die Situation hinein. Und jetzt kommen wir nochmal zu der Predigt und der freien Rede. Und ich hatte 11 Jahre den Büchertisch der Gemeinde geleitet. Und ich kannte nicht nur die Covers, ich wusste auch, was in den Büchern steht. Deswegen bin ich auch skeptisch geworden über vieles, was geschrieben wird. Und auf einen Gebetsabend, jetzt kommen wir, das Gebetsabend, sagt der Ordner zu mir oder der, ja, du sagst, wo sind die denn alle? Du musst dir vorstellen, zu der damaligen Zeit hatte die Gemeinde 4 Pastoren und 8 Älteste. Da solltest du ja mal einen Dienstplan hinkriegen, ne? Und Gottesdienst besetzen. Sagt er, wo sind die denn? Ich dachte, die sind noch etwas länger in der Vorstandssitzung, die kommen noch runter. Und keiner kam. Es wurde 7:45, 8:10. Keiner kam. Da sagt er, dann musst du nach vorne. Ich sag, ich nach vorne. Ich war noch nie vorne. Ich habe nur einmal mein Zeugnis von vorne gegeben. Zur Taufe. Und das war mehr schlecht als recht. Und dann dachte ich, ja gut sortiert, der Büchertisch hat natürlich Bibeln. Ich sage, ich habe noch nicht mal eine Bibel mehr. Sagt, das ist kein Problem. Greift er in seinen Fundus, drückt mir die gelesene Bibel in die Hand und sagt, hier hast du eine. Ich nach vorne, sage ich zu meiner Frau, was mache ich jetzt? Ja, sagt sie, spreche doch über die blutflüssige Frau, wieder im Hauskreis gesprochen. Also ich denke, oh, das war aber nichts Besonderes. Oh Mann. Und habe gedacht, ich sage das auch ehrlich von vorne. Ich mag nicht, wenn vorne anders geredet wird, als hinten oder 4 Augen zugestanden wird. Ich sage, wie es von vorne ist. Es ist ein großes Problem, gerade in den Medien, christlichen Medien. Die tun alle so, als hätten sie die geistlichen Muskeln und Gott müsste bei ihnen noch um Rat nachfragen, ob er auch alles richtig macht. Das ist nicht die Realität. Ich rede anders. Und dann setze ich da und sage, wo steht das mit der blutflüssigen Frau? Neben mir sagt die Schwester, ich sage immer, wandelnde Konkordanz. Ich sage, wo steht das? Sagt sie, da und da. Ich schlage auf, stimmt dir? So, und dann habe ich gedacht, 75 Jahre besteht die Gemeinde. Das wäre die kürzeste Gebetsstunde, die Gemeinde je erlebt hat. Du gehst da vorne, etwas zu erklären, von dem du nicht weißt, was es hier soll. Und da haben sie Pfingstjubellieder gesungen. Ich war die Generation, die Jungen wissen das nicht mehr. Aber die Alten von uns, die Pfingstjubellieder, die waren ja manchmal so in, die haben da Verse gehabt. Da konntest du 3/4 des Gottesdienstes mit abdecken. Nur um das Pfingstjubellied zu singen. Manchmal 20, 30 Stunden. Und dann nochmal eine Wiederholungsschleife und alles. Also das war. Also du konntest da richtig so einen ganzen Vormittag mit, nur mit den Pfingstjubellieder. Mit 2 reichte schon. Also 3/4 des Gottesdienstes abgedeckt. Nur durch das Singen. Und der haut an die Klimpe und was weiß ich und dann so. Und 0,x. Ich habe gefühlt, kann doch gar nicht sein. War das vorbei mit den Liedern. Ich nach vorne und wollte gerade anfangen zu sagen, was ich nicht verstehe, was ich da zu suchen habe. Auf einmal kommt die Herrlichkeit Gottes. Und als ich nach 1,5 Stunden wieder zurück war in der Wirklichkeit, da war Verkündigung, Prophetie, Heilungsgebet, alles drin. Aber wenn jemand vorher, oder sagt mir damals der Pastor, sie haben nachgeguckt, keiner kann erklären, warum dieser Abend unbesetzt geblieben ist. Es ist nie rausgekommen, warum. Aber Gott hat gewusst, ich muss Amando da so nehmen, sonst kriege ich ihn nie dahin, wo ich ihn haben möchte. Und deswegen habe ich Gottes Vertrauen auch zu dir. Du sollst dir keinen Druck machen.
Hier sind Menschen im Raum, die fürchten sich. Ich werde dich gleich nach vorne einladen. Ich spüre das im Geist sagen zu sollen. Ich glaube, da die durchbrechende Kraft, auch Leute, die Angst haben, die Leistung zu bringen, die sie im Leben bringen müssen, die sich einfach fürchten, sie schaffen das nicht. Ich werde mit dir beten, weil ich glaube an die Kraft Gottes, die deinen Alltag begleitet. Ich glaube an einen im Alltag begleitenden Gott. Nicht einen Sonntagsgott, sondern einen Gott im Alltag, da bewährt sich dein Gott in den Stunden des Alltages. Da brauchst du ihn. Da ist er da und da ist er mit dir. Und jetzt komme ich weiter zum Text. Doch der Herr ist treu, er wird euch stärken und vor dem Bösen beschützen. Er wird es tun. Und jetzt kommen wir zur Apostelgeschichte. Höre nun her, wie sie uns drohen. Viele sagen, Apostelgeschichte wäre doch eine tolle Sache, wenn wir das hätten. Oder innerhalb 3000 mit einem Schlag der Gemeinde hinzugetan. Das sind noch Zeiten oder was? Aber wisst ihr, was Apostelgeschichte ist? Höre nun, wie sie uns drohen. Das heißt, die Apostel wussten doch wirklich, also die würden auch für jeder Bibelstudie das Know-how-Lehrpersonal sein. Wenn einer weiß, wie man es geht, dann doch die Apostel, oder? Und sie sagen, die drohen. Also wisst ihr doch gar nicht, wie das. Die können euch doch nur drohen, weil ihr nicht wisst, wie ihr mit ihnen umzugehen habt. Gib uns, deine Diener und Diener, die Kraft, deine Botschaft mutig und offen zu verkündigen. Das ist die Botschaft, die Gott dir heute Morgen mitgibt. Er gibt dir die Kraft, mutig und kühn die Botschaft zu verkündigen. Nicht du, sondern er gibt dir die Kraft. Es ist nicht deine Kraft. Es ist nicht dein Know-how, es ist nicht dein Wissen, es ist nicht dein Bibelwissen, es ist nicht das, was immer du darunter verstehst. Es ist er, der dir die Kraft gibt. Und da heißt es, hilf uns dabei, sagen die Apostel. Wir reden von den Aposteln, ja? Strecke deine Hand aus und heile Kranke. Da steht nicht, wir heilen Kranke. Wir strecken die Hand aus und heilen Kranke. Steht da nicht. Sondern sie sagen, strecke du deine Hand aus, Gott, und heile Kranke. Ich wünsche mir, dass da mehr Demut reinkommt, das Volk Gottes. Nicht wir heilen. Nicht wir strecken die Hand aus zur Heilung, sondern Gott streckt die Hand aus zur Heilung. Sie sagen nicht, wir wissen, wie es zu heilen geht. Wir können das, wir haben das ABC des Heilens. Wir wissen, wie Heilen funktioniert. Sie sagen ganz einfach, strecke du deine Hand aus und heile Kranke. Sie sagen nicht, wir heilen Kranke. Viele sind in diesem Land unterwegs und sagen, komm zu meinen Konferenzen. Hier werden sie alle geheilt und stellen sich da und verkaufen, machen Millionen. Für nichts und wieder nichts. Gott heilt. Die Apostel sind unser Vorbild. Strecke deine Hand aus. Und heile Kranke. Sie sagen nicht, wir wissen, wie man Kranke heilt. Kennt ihr die Seminare? Wie du lernst, Kranke zu heilen? Was für ein Quatsch. Die Apostel sagen, strecke du deine Hand aus. Wir heilen. Nicht. Gott heilt. Das soll dich auch frei machen. Nicht du bist der Machende, sondern Gott ist der Heilende. In deinem Leben und durch dich hindurch. Mehr tust du nicht. Und jetzt heißt es hier weiter. Und das staunerregende Wunder geschehen durch den Namen deines Heiligen bevollmächtigt Jesus. Als sie geendet hatten, bewegte die Erde an ihrem Versammlungsort. Alle wurden vom Heiligen Geist erfüllt und verkündigten die Botschaft Gottes ohne Furcht. Was war das? Die Herrlichkeit Gottes legte sich auf die Verkündigung. Ich glaube, dass Verkündigung nur dann seine Wirksamkeit zeigt, wenn der Heilige Geist sich auf die Versammlung legt. Wenn Menschen nicht durch Worte des Sprechers berührt sind, sondern durch die Kraft des Heiligen Geistes mitgenommen werden. Das sind nicht die Worte, die überzeugend sind. Worte werden viele gemacht in dieser Welt. Auch unter Christen. Das ist die Kraft des Heiligen Geistes, die Menschen mitnimmt und sie ausrüstet und stärkt. Und jetzt komme ich auch zum Schluss, ich schaffe das. Und jetzt kommen wir zu dem Punkt, wer hat welchen Anteil an dem Wachstum des Reiches Gottes? An wem liegt das? Und jetzt haben wir die Antwort im 1. Korinther 3, Vers 5. Nun, was ist denn Apollos? Und was ist Paulus? Was sind sie? Die Großen, ohne die es nicht geht. Ohne die Gott nicht gehen kann. Das sagt keiner, aber so leben sie. Ohne Gott, uns kann Gott auch gar nichts in der Welt bewegen. Wisst ihr, was die Bibel sagt? Gottes Helfer sind sie. Wie kann man Menschen erheben? Wie kann man Stars erheben, auch im Reiche Gottes? Wie kann man sich erheben lassen? Die Tragik ist, dass es auch ein Erheben lassen gibt. Du kannst das abwehren. Manchmal kommen Menschen auf eine Art und Weise auf mich zu oder stellen sich vor mir auf und sagen, bitte, lass das sein. Die kennen das vielleicht, geht auf die Knie oder was weiß ich. Ich sage, wer bin ich denn? Welche Peinlichkeit? Steh auf, wer bin ich denn, dass ich sage, Menschen kommt? Sie sind nur Gottes Helfer. Verstehe Folgendes. Es sind alles nur Gottes Helfer und es sind alles nur Menschen. Wer heute im Ansehen steht, kann morgen unbeachtet sterben. Schau nicht auf einen Menschen. Schau auf Jesus. Und dann heißt es, durch die ihr zum Glauben gekommen seid, als Helfer. Seid durch Helfer seid ihr zum Glauben gekommen, nicht durch Stars, sondern es sind nur Helfer. Und Jeder von uns beiden hat von Gott seine besondere Aufgabe bekommen. Und jetzt musst du Folgendes verstehen. Jeder im Reiche Gottes hat eine Aufgabe, die unterschiedlich ist. Deswegen kannst du dich auch schlecht mit anderen vergleichen. Sondern du hast deine Aufgabe und dein Werk zu tun. Und Gott wird es bewerten, in welcher Form es wirklich zum Segen war oder nicht zum Segen war. Das kannst du gar nicht bewerten. Ich sage dir auch heute schon, vieles von dem, was du in der Vergangenheit für Gott getan hast, was du gegenwärtig tust und was du in der Zukunft noch tun wirst, das wenigste wirst du auf Erden als eine Bilanz sehen, von dem du sagst, ich glaube, da hat sich das gelohnt. Oder es hat sich nicht gelohnt. Das meiste geschieht und wird notiert in der Übernatürlichkeit. Und jetzt komme ich nämlich zu dem Punkt, damit du erkennst, wie wichtig du für das Reich Gottes bist in deiner Aufgabe. Denn es heißt Folgendes. Ich habe gepflanzt, Apollos hat begossen und jetzt kennt ihr das. Meine Gemeinde und mein Werk ist gewachsen. So viel Bekehrungskarten. Ich will dir mal Folgendes sagen. Es gibt ein Buch, das heißt, was die Hölle verschweigen will. Es gibt es nur noch auf dem antiquarischen Markt. Hat man untersucht, damals der Leuchterverlag, also kein obskurer Verlag, hat man untersucht, was bleibt von Großevangelisationen überhaupt übrig. Egal, wo das ansetzt, Südamerika, wo auch immer. Und da hat man festgestellt, 80% derer, die eine Entscheidungskarte für Jesus abgeben, gehen in die Welt und bleiben nicht bei Jesus. 80%. Und der Grund ist, da wird ihnen gesagt, wenn du Jesus glaubst, dann ist alles happy, ja? Du betest, dann hast du ein Haus, Grundstück, also bist du gesund, ja, alles so alles. Dann ist Glück, pures Glück auf Erden. Du bist zwar als Nichtgläubiger auch halbwegs glücklich, aber als Christ bist du überglücklich. Und da hast du alles, was du brauchst. Und das lockt die Leute an und lassen sie entscheiden. 80% gehen zurück in die Welt und bleiben nicht bei Jesus, nur um dir mal eine Zahl zu sagen. Und eine Vorstellung davon zu geben, was davon zu halten ist. Wir schauen immer auf das Wachstum, eine sogenannte Megagemeinde oder was auch immer. Wo steht das so in der Bibel? Denn nicht. Und jetzt kommt der Punkt, der ganz wichtig ist. Und es heißt nämlich Folgendes. Aber Gott hat es wachsen lassen. Wie können Menschen kommen und sagen, meine Gemeinde ist angestiegen auf so und so viele Mitglieder und ist gewachsen. Mein Werk ist gewachsen. Hier steht, Gott schenkt das Wachstum. Wie kann man sich an die Stelle Gottes setzen und sagen, durch mich ist ein Wachstum entstanden. Die Bibel sagt, Gott schenkt das Wachstum. Und das macht dich auch frei. Auch als Gemeinde. Du investierst hinein, was dir möglich ist zu investieren. Aber Gott macht das. Und Gott schenkt das Wachstum. Wir geben nur, wir streuen aus. Und ich möchte auch einzelnen von euch Folgendes sagen. Vielleicht bist du nur eine Person, die mit jemandem über den Glauben spricht, aber der bekehrt sich nicht. Und jetzt passiert Folgendes. Diese Person, zu der du gesprochen hast, die alles andere als zugänglich war, trifft auch wieder auf jemanden, der es vielleicht noch nicht mal so gut formuliert, wie du es getan hast. Und da sagt die Person, Mensch, gut, okay, da gucke ich mal mit, was du da erzählst von deinem Gottesdienst. Der kommt rein und bekehrt sich. Da stellt jeder sich auf den und sagt, wie hast du das geschafft? Was hast du gemacht, dass der mitkommt und sich auch noch bekehrt und gleich zur Taufe anmeldet, was die Pastoren ja lieben gerne haben? Ja. Warum konnte der das machen? Weil du den Samen ausgestreut hast. Und ich sage dir, die meisten werden sehen. Und nicht sehen. Du kannst sagen, dass du investierst in das Leben von Menschen mit Gebet, mit Worten und du siehst nicht, dass Frucht aufgegangen ist. Aber in der Ewigkeit wirst du das sehen. Deswegen sage ich dir, es ist eine falsche Bilanzierung, wenn du meinst, ich bete für jemanden und ich sehe nicht, dass er zu Christus gekommen ist. Oder ich habe meine Kollegen oder meine Familienangehörigen, was auch immer, Zeugnis gegeben, aber ich sehe nicht, dass sie sich bekehrt haben. Das heißt nicht, dass sie sich bekehren werden. Sondern du streust nur aus. Und jetzt kommen wir nochmal zu den Schwiegereltern zurück. Und jetzt sagten die, also Mutter sagt, also Schwiegermutter sagt immer, der Pastor muss kommen. Ich sage, wer passt für Pastor? Da haben die uns da so ein bisschen überlegt, haben gedacht, meint sie irgendwann so Betreuungspastor oder Fahrer da vor Ort? Nee, da hat sie irgendwann rausgeschnallt. Sie meint, ich soll kommen. Für die war ich immer Pastor. Okay. Ja, die kennen die Hierarchie nicht, die kennen die Ordnung nicht. Die kennen nicht diese staatliche Ordnung nicht. Naja, sag ich zu meiner Frau, pass auf, so viel ist zum Glaube. Und Zuversicht, jetzt ist die Chance. Jetzt kriege ich sie hin. Jetzt wirst du sie hören. Nix da. Ich sag zu meiner Frau, okay, fahren wir 300 Kilometer hin für nix und 300 Kilometer zurück für nix. Aber, damit die Verwandten nicht sagen können, wenn es drauf ankommt, kommen sie nicht, fahren wir hin. So viel mein Glaube und meine Vision. Ja, kennt ihr? Vision. Hallo, Vision. Ich sage ja nicht, wie Helmut Schmidt es mal sagte, auch wenn er es in politischer Weise meinte, wer eine Vision hat, der sollte zum Nervenarzt gehen. Aber das meine ich jetzt. Verstehst du, was ich meine? Ich hatte keinen. Ich denke, da fährst du mal hin. Gehst du rein, die Frau versteht sowieso nichts. Antworten kann sie auch nicht. Richtig. Ja? Also. Aber da können die anderen nicht sagen, die bleiben weg, wenn es drauf ankommt. Wir kommen dahin,
Station rauf, zack, Zimmer auf. Und ich habe noch gar nicht guten Tag gesagt. Da schaut Schwiegermutter mich klar an und sagt, was muss ich tun, um in den Himmel zu kommen? Ich sag, falt die Hände. Und bete mir nach. Und da hat sie zwischendurch gefragt, was heißt das? Ich sag, du musst nicht fragen, Mutter, nur beten. Da braucht es manchmal nicht einen umfangreichen Alpha-Kurs und ABC. Das reicht einfach, falt mal die Hände und bete. So, und dann sind wir, fährt ihr sozusagen durch. Sind wir zu Schwiegervater, er wurde auch auf der Station, aber die waren getrennt untergebracht. Wir rein und er lockt so. Und sagt, meine Frau, weißt du, Vater, weißt du, die war ja schon mehr den Himmel nahe oder der Ewigkeit nahe, denn noch der Erde verbunden. Und ich sagte, ja, mit Glaube und so. Und ich sag, merkst du nicht, der will nicht. Ich werf doch keine Perlen vor die Säue. Was soll ich hier stehen? Sie sagt, der will nicht. Ich sag, wir können gehen. Der Mann will nicht. Wir müssen konsequent sein. Wir müssen erkennen, was Sinn macht und nicht Sinn macht. Und später rief dann, nach zwei Wochen später, was verstarb denn die Schwiegermutter. Und dann sagt die Schwester, die immer sozusagen den Besuchdienst gemacht hat, die hat gesagt, Mutter hatte jahrelang, ihr Leben lang, dunkle Augen. Aber in den letzten Tagen ihres Lebens waren ihre Augen klar und hell. Und deswegen mache ich Menschen Mut in Versammlungen, durch das ganze Land gehend. Egal, welche Angehörige du hast, gib keinen auf. Gott gibt niemanden auf. Und wir zwingen niemanden zum Glauben. Wir müssen Gott vertrauen. Ich weiß um Kinder von Familien oder von Eheleuten oder Männern und Frauen, die ringen vor Gott und sagen, was passiert? Lass doch nicht verloren gehen. Lass Gott die Zeit. Vertraue ihm. Solange die Person am Leben ist und bei klarem Verstand sein kann, ist immer Glaube und Hoffnung angebracht. Lass dich nicht resignieren. Bleib dran, bete weiterhin, aber überstülpe es nicht. Mach keinen Druck, sondern vertraue Gott in seiner Gnade und seiner Barmherzigkeit, dass er die Hand ausstreckt. Von meiner Bruderseite, also wir sind ja drei Brüder, Roman, dann gab es den Nils und ich bin der Jüngste. Und unser Nils, der ist 2 Jahre jünger gewesen als Roman. Und dann haben wir jetzt über 20 Jahre mit ihm keinen Kontakt gehabt. Rainer Bonke sagte mal zu mir, wenn Nils im Glauben geblieben wäre, dann hätte er was ich für das Reich Gottes bewegen können. Und wir haben über 20 Jahre mit ihm keinen Kontakt mehr gehabt, weil er jeden Kontakt gemieden hat. Er glaubte, er wusste um Glauben, ist aber total sozusagen, wie man sagt, salopp gesagt, in die Welt zurückgegangen. Mit allem drum und dran. Richtig wild. 5 Ehen, was weiß ich, kann gar nicht. Wir sind gar nicht so richtig hintergestiegen, wie da die Zusammenhänge waren. Wer mit wem, wo er gerade mal war, oder war noch verheiratet, war nicht mehr verheiratet, oder war schon wieder neu verheiratet. Wir haben da gar nicht so richtig durchgestiegen. So, da sagte ich noch mit Roman, Anfang letzten Jahres, ich sag, Roman, was wohl der Nils macht? Ich sagte, vielleicht ist er schon tot. Ich versuche mal, alle Möglichkeiten, die ich hatte, Kontakt aufzunehmen, liefen ins Leere, oder er hat einfach nicht reagiert. So, und jetzt kommt, wie Gott ist. Und es war im Oktober letzten Jahres, da ruft Roman mich an, war unterwegs und sagt, mein lieber Bruder, es war auf dem Freitag, ich habe einen Anruf bekommen von der, was weiß ich, der vierten Frau oder fünften Paar oder was von Nils. Nils liegt im Sterben, vielleicht ist er schon tot, wenn ich nach Husum komme. Ich fahre jetzt hin, sehe zu, wie du klar herankommst und so weiter. Und zwar hat man die aus der Verwandtschaft, der hat irgendwann mal gesagt, ja, mein Bruder Nazareth, also so ein bisschen hat er Andeutungen gemacht. Und dann haben die gegoogelt und dann haben sie da Haus Nazareth in Norddeich gesehen und haben dann dort angerufen. Und dann hat man die nur faktisch den Kontakt dort rüber hergestellt und Roman hat dort angerufen. Und sagte, komm, wir fahren mal, schau mal hin, wie du kommen kannst. Und bin ich am Samstag hingefahren, zu ihm lag er schon unter Morphium, Lungenkrebs, mehr im Stadion, also nicht mehr viel zu machen. So, sagt Roman, ich habe schon mit ihm die Bibel gelesen und gebetet. Und da haben wir festgestellt, während wir dort waren und haben gebetet, hat er reagiert. Wisst ihr, was ich meine? Da war ein Rätsel, er hat nicht jetzt sprechen können mehr, aber die Augen, also wir sagen, er hat uns erkannt und hat uns gehört. Und so vertrauen wir Gott, dass Gott auf den letzten Moment, und ich glaube an sowas, da wo mal der Same Gottes drinne war, dass es in einem Scheidenmoment wieder hochkommt. Und dann waren wir am Sonntag, ich musste finden, zurückgefahren nach Hamburg und irgendwann blieb noch bis zum Sonntag und von Sonntag auf Montagnacht ist er gestorben. Das heißt, Gott hat hier noch eine Kurve gekriegt. Wisst ihr, was ich meine? Das ist Gott. Wir müssen einfach die Gnade Gottes verstehen. Gott hat nicht gefallen am Tod des Sünders und des Gottlosen, sondern dass alle zur Wahrheit kommen. Und ich glaube an sowas. Deswegen mache ich Menschen Mut, die Angehörige, Verwandte, was auch immer haben und sich Sorgen um ihre Kinder, um ihre Ehepartner machen, wie auch immer. Vertraue Gott. Er ist rechtzeitig da. Und er hat dich dann da, wenn es rechtzeitig ist und wenn das gebraucht wird.
Und jetzt heißt es, er zählt also nicht, wer pflanzt oder wer begießt. Es kommt alles auf Gott an, der es wachsen lässt. Merkt ihr das? Was soll dieses ganze Wachstumgerede? Und es gibt viele frustrierte Gemeindeleitungen, weil sie dachten, das Wachstum haben, wie der Bruder XY immer erzählt. Wo kann man sich da nur stolz dahergeben? Hier steht, Gott lässt es wachsen. Und wir sind alles nur Beitragende, aber wir sind nicht die, die das Wachstum herstellen. Deswegen ist kein Grund zu Frustration oder zu Niedergeschlagenheit. Gott schenkt das Wachstum. Und jeder, der sich aufsteht und sagt, meine Gemeinde, mein Bund, der wächst, der hat etwas vom Worte Gottes hier nicht verstanden oder will es nicht verstehen oder hat sich schon an die Stelle von Gott gesetzt. Gott schenkt das Wachstum. Du tust. Vielleicht bist du einer, der sät. Vielleicht bist du auch einer, der begießt. Oder vielleicht am Ende einer, der erntet. Aber du kannst nur ernten, weil jemand begossen hat, gesät hat. Es ist ein Zusammenhang, aber es bleibt auch Folgendes. Wenn du nicht sähst und nicht begießt, kann es keine Ernte geben. Deswegen ist dein Beitrag für das Reich Gottes hin zu den Menschen, dein Beitrag ist notwendig, damit Gott das Wachstum schenken kann. Ohne dich gibt es das Wachstum nicht. Deswegen musst du erkennen, was du tust, tust du für den Herrn und zu dem Wirken Gottes hin. Ob du das siehst auf Erden oder nicht, spielt keine Rolle, aber du tust. Und dann heißt es weiter, wir arbeiten an demselben Werk, der pflanzt und der begießt. Doch Gott wird jeden nach seinem persönlichen Einsatz belohnen. Hört ihr das? Gott wird belohnen, aber nicht auf Erden. Die Mehrzahl deines Tuns wird nicht auf Erden belohnt werden. Sie wird im Himmel Lohn empfangen. Und da wird ein großes Staunen sein. Die Schrift sagt sogar, einige ihrer Werke werden verbrennen. Und sie werden mit Ach und Krach ihre Seele retten. Schau nicht auf große Werke oder sonstiges Großes, was in deinen Augen groß ist. Die Bibel sagt, davon wird nichts überbleiben. Und derer, die so groß sind, werden gerade mehr ihre Seele noch retten. Und alles andere wird vergehen. Das ist die Realität der Bibel und der Schrift. Und jetzt, was auch immer deine Vergangenheit war, deine Erfahrungen war, entweder waren sie Blockade oder sie haben dir Schwung gegeben. Gibt es auch Folgendes, und das ist der Abschluss, 1. Korinther 15, Vers 58. Darum, meine liebe Brüder und Schwestern, werdet fest und unerschütterlich in eurem Glauben und tut stets euer Bestes für die Sache des Herrn. Tut euer Bestes, das heißt, was dir gegeben ist, was dir an Möglichkeiten ist, was du bist als Person, das tust du. Tut stets euer Bestes. Da steht nicht, du musst dich noch mehr aneignen, steht da nicht. Tu dein Bestes. Und ihr wisst, dass der Herr euren Einsatz belohnen wird. Aber die Belohnung, das meiste von dem wird in der Belohnung im Himmel sein und nicht auf Erden. Und deswegen, wenn du auf Erden etwas nicht siehst, heißt es nicht, dass du für den Himmel nichts getan hast. Tue das Werk des Herrn. Und jetzt aus Zeitgründen nur, es ist ja ungewöhnlich für mich, dass ich so unter Zeit mich selbst unter Zeitdruck setze, aber es ist halt so, möchte ich Menschen noch kurz nach vorne einladen. Ich möchte mit Kranken beten und ich möchte für die Kraft und Zuversicht auf deine Hände auflegen, die du empfangen musst und für die, die Furcht haben. Ich rede nicht von der Furcht durch das, was hier so in der Publizistik derzeit läuft. Ich meine von Furcht vor den Dingen, die auch im Leben einfach Menschen sein können. Ich durchbreche das im Namen Jesus. Und eine Sache noch, und jetzt kommt es mir in den Sinn. Es ist gut über 2 Jahre her, muss es schon sein. Da hat Gott mir in einer Versammlung gesagt, ich habe dir Vollmacht gegeben über Depression. Und jetzt gibt der Herr mir das wieder ein. Das ist nicht vorbereitet. Ich weiß im Hotelzimmer nicht, ich weiß noch nicht mal, bis die Lieder aussehen. Ich weiß noch nicht mal, was wie kommt. Aber jetzt gibt mir Herr mir das wieder. Und da hat er vor über 2 Jahren, da fing es auf einmal an in einer Versammlung. Ich gebe dir Vollmacht über Depressionen. Und ich möchte Menschen nach vorne einladen. Und ich glaube an die befreiende Kraft des Augenblicks durch den Heiligen Geist. Wo der Heilige Geist Dinge durchbricht. Der Niedergeschlagenheit der Seele. Und so möchte ich dich nach vorne einladen. Und Menschen, die es wünschen, werde ich dir entsprechend dienen. Du bist eingeladen zu kommen, wenn du möchtest.